Wenn man weltweit schaut, sind 70% der Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden, Frauen. Aber 80% der Studien werden an Männern oder an männlichen Mäusen gemacht.
Willkommen bei Zetnopod. Am Mikrofon Tanja Luchsinger und mir gegenüber in meinem Büro in Oerlikon Lynn Kohli. Lynn macht aktuell ein Masterstudium in Ethnologie an der Uni Zürich. Sie organisiert und moderiert nebenbei noch gesellschaftspolitische Veranstaltungen und wirkt bei diversen Filmprojekten mit. Bekannt ist Lynn aber vor allem für ihre Bachelorarbeit mit dem Titel «Chronisch unsichtbar – Genderbasierte Diskriminierung sichtbar gemacht am Beispiel Endometriose» mit dem dazugehörigen Kurzfilm. Die Bachelorarbeit von Lynn hat über akademische Bereiche hinaus auch in der medialen Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit generiert für ein Thema, wo bis heute relativ wenig darüber geredet wird. Lynn, unter anderem hast du Anfang Mai einen Zetno-Tag moderiert und mitorganisiert mit dem Titel «Gendermedizin – Wo stehen wir?», wo auch dein Kurzfilm nochmal gezeigt worden ist. Vielleicht können wir gerade dort einsteigen. Möchtest du uns ein bisschen von dem Event erzählen?
Sehr gern. Hallo Tanja, hallo zusammen. Danke vielmals für die Einladung und für die herzliche Begrüßung. Das Podium haben wir organisiert mit Zetno Talks und ich habe die Veranstaltung Gendermedizin, Endometriose ist nur die Spitze des Eisbergs im Debattierhaus Carla der die Grosse gemeinsam mit der Kia Rutz und der Aline von Atzigen organisiert und wir haben PodiumsteilnehmerInnen aus vier verschiedenen Bereichen eingeladen und zwar Nolwenn Bühler aus der Ethnologie, Mara Rickli aus dem Aktivismus, aus dem Inklusionsaktivismus vor allem, der Patrick Imesch aus der Gynäkologie und Golda Lenzin aus der Gesundheitsökonomie. Und die vier sind eigentlich im Laufe des Abends der Frage nachgegangen, was geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung bedeutet und was es für eine inklusive und diversitätsbewusste Medizin braucht. Und wir haben da verschiedene Faktoren angeschaut, und zwar einerseits biologische, aber auch soziokulturelle, die da alle zusammenwirken. Und auch verschiedene Diskriminierungsformen als Resultat haben und sind eben immer wieder so ein bisschen auf das Beispiel Endometriose zurückgekommen, was also das prominente Beispiel in meiner Bachelorarbeit war.
Wunderbar, das klingt mega spannend. Dann würde ich sagen, steigen wir doch gerade ins Thema von deiner Bachelorarbeit ein und natürlich mit der ersten relativ wichtigen Frage, was ist denn Endometriose?
Endometriose ist eine chronische Krankheit, bei der eine Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter wuchert. Und das kann ganz verschiedene Symptome zur Folge haben. Also es kann massive Schmerzen während der Menstruation, Rückenprobleme, Unverträglichkeiten in Bezug auf Lebensmittel, Schmerzen während penetrativem Sex. Also es ist ganz ein ganz vielseitiges Krankheitsbild. Es wird auch oft so ein bisschen Chamäleon in der Gynäkologie genannt. Und es ist eine Krankheit, die jede 10. Frau im gebärfähigen Alter hat. Und es wird so ein bisschen als Frauenkrankheit bezeichnet, wo ich jetzt aber in Anführungszeichen verwende, den Begriff, weil natürlich auch Menschen, die sich nicht als Frauen identifizieren, von dieser Krankheit können betroffen sein. Also auch Transpersonen oder non-binäre Menschen können von Endometriose betroffen sein. Und es ist eine Krankheit, von der man davon ausgeht, dass weltweit 190 Millionen Menschen betroffen sind. Bis zu einer Diagnose vergehen im Schnitt aber heute immer noch 7 bis 10 Jahre. Also sehr, sehr lange Zeit, in denen die Betroffenen häufig auch mit Vorurteilen und schwierigen Stereotypen konfrontiert werden. Aktuell ist es leider auch so, dass es für Endometriose noch keine Heilung gibt. Es gibt gewisse Arten von Symptombekämpfung, die aber oft auch mit vielen Nebenwirkungen verbunden sind. Für eine effektive Heilung braucht es einfach wirklich noch viel mehr Forschung.
Was mich natürlich würde interessieren, wie bist du dazu gekommen, gerade das Thema zu erforschen? Was hat dich dabei motiviert?
Ja, es ist ein Thema, das man vielleicht jetzt nicht als erstes als ethnologisches Thema anschaut. Viele haben mich dann auch gefragt, hey, aber du studierst doch gar nicht Medizin. Nein, mache ich nicht. Aber es ist ein Thema, das in meinem Umfeld plötzlich sehr präsent war und irgendwie immer wieder so ein bisschen zur Sprache gekommen ist. Und ich habe es dann aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive angeschaut, und zwar habe ich dann irgendwann festgestellt, und das, da bin ich absolut nicht die Einzige, das ist eine sehr weit verbreitete Meinung, dass eben kulturelle und gesellschaftliche Vorurteile und eben auch so ein bisschen genderbasierte Diskriminierung in dieser Krankheit eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. In meiner Bachelorarbeit habe ich eine anonyme Online-Umfrage gemacht mit 80 Endometriose-Betroffenen. Diese Umfragedaten habe ich nachher in eine Analyse von der Geschichte der westlichen Medizin eingeordnet und in einem Kurzfilm einem Publikum vermittelt, das eben auch so ein bisschen über das akademische Publikum hinausgeht. Oder das war jedenfalls die Idee oder die Motivation dahinter gewesen, um eben auch einen Beitrag zu der Aufklärungsarbeit zu Endometriose leisten und politische Forderungen stellen.
Was sind wichtige Einsichten gewesen, die du durch deine Forschung gewonnen hast? Weil ich mag mich noch erinnern, dass mich sehr beeindruckt hat, dass es im Schnitt 7 Jahre geht, bis jemand eine Diagnose bekommt. Und wie kann das sein, so lang und wie schlimm für die Betroffenen?
Ich war wahnsinnig beeindruckt gewesen, einerseits zu realisieren, wie viel Wissen die Betroffenen über ihre eigene Krankheit haben. Also an einem Vortrag von einem Spezialist bin ich auch gewesen, und er hat mir dann gesagt, das sei ein Vortrag, der sich eigentlich an ein medizinisches Fachpublikum richte. Aber Endometriose-Betroffene wissen einfach so viel über ihre Krankheit, dass er da nicht mit den Basics kommen kann. Also es ist wirklich wahnsinnig komplex. Und das ist wie einerseits total faszinierend, dass die so viel Wissen über die Krankheit haben. Andererseits ist das natürlich auch nicht unbedingt einfach freiwillig, sondern aus einer Notwendigkeit heraus. Wenn man 7 bis 10 Jahre auf eine Diagnose wartet und halt ständig das Leiden hat, das einem im Alltag wirklich auch einschränken kann, dann fängt man wahrscheinlich einfach selber mal an recherchieren. Und viele haben dann auch müssen Strategien entwickeln, um irgendwie durch den Alltag zu kommen. Also das geht von ihr Leben nach dem Zyklus planen, nach Berufsfeld ändern. Teils sehr einschneidende Sachen, so ins tägliche Leben. Und das Gemeine ist halt wirklich, dass es eine chronische Krankheit ist. Das heisst, es ist etwas, wo dauernd wiederkommt oder einfach besteht. Und das ist wie eine Erkenntnis gewesen, oder etwas, was mich auch sehr betroffen hat, zu sehen, dass mit dem System, mit dieser Krankheit können bestehen, erfordert es so viel Arbeit und so viel Opfer, die müssen erbracht werden. Und sehr oft werden die Beschwerden dann eben doch einfach als normale Menstruationsbeschwerden abgestempelt und gar nicht als die Krankheit anerkannt, die sie eigentlich sind.
Du hast es vorher mal angesprochen, verschiedene Formen von Diskriminierung. Das wäre ein Aspekt, den ich sehr gerne noch ein bisschen genauer beleuchten würde. Was ist gemeint mit dieser genderbasierten Diskriminierung in der Medizin, aber auch an deinem Beispiel von Endometriose?
Also ich habe das in Bezug auf die westliche Medizin angeschaut. Und das ist etwas, wo man sehr, sehr weit zurückgehen muss in der Geschichte. In meiner Arbeit habe ich bei der griechischen Antike angefangen. Da gibt es auch schon andere Quellen, die sich damit befasst haben. Das habe ich nicht neu erfunden oder entdeckt. Aber in der griechischen Antike hat die Gebärmutter als Inbegriff von der Andersartigkeit von Frauen gelten. Und weil Frauen gegenüber Männern jetzt in dem binären System sehr klar abgewertet worden sind, hat man eigentlich auch so die Gebärmutter als eben Andersartigkeit von der Frau pathologisiert und abgewertet. Und man hat sie so ein bisschen beschrieben als: Gebärmutter ist etwas, was so ein bisschen frei im weiblichen Körper umherwandert und den Körper, aber auch die Psyche oder so den Geist der Frau eigentlich unter Kontrolle hat. Und Frauen sind so eigentlich relativ auch passiv dargestellt worden und eben so ein bisschen ausgeliefert und außer Kontrolle. Die Gebärmutter ist dann eigentlich auch als Auslöser von jeglicher Krankheit, die Frauen hatten, angeschaut worden, und es hat sich dann eine eigenständige Diagnose entwickelt. Die heisst Hysterie, das ist abgeleitet vom griechischen Wort Hystera, das heisst Gebärmutter. Die Krankheit oder das Wort Hysterie, die Diagnose hat man eigentlich verwendet, um jegliche Krankheit, die eine Frau hatte, eben zu beschreiben. Im 19. Jahrhundert hat man dann nicht mehr die Gebärmutter als Auslöser für Hysterie angeschaut, sondern das Nervensystem. Und das heisst ja eigentlich, das Nervensystem, das haben auch Männer. Das heisst, auch Männer hätten eigentlich von dieser Hysterie betroffen sein. Aber das hat man dann ganz schnell irgendwie, die Möglichkeit hat man ausgeschaltet, indem man gesagt hat, dass eben die etwas überschwänglichen oder gestörten Emotionen von den Frauen geschuld sind und eigentlich die Krankheit auslösen. Und das Einzige, was man hat können machen als Frau, um von dieser Krankheit verschont zu bleiben, ist ein normkonformes, rollenkonformes Verhalten. Das heisst, die Diagnose Hysterie ist auch genutzt worden, um eben Frauen, die sich nicht dem traditionellen Rollenbild untergeordnet haben, zum Beispiel Feministinnen, um denen ihre Anliegen zu diskreditieren und eben im wahrsten Sinn vom Wort als krank darzustellen. Und die Diagnose Hysterie, die ist also wirklich bis 1980 im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders bestehen geblieben. Das ist so ein recht weit anerkanntes Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen. Das hat also sehr weitreichende Folgen gehabt. Wenn man natürlich davon ausgeht, dass jede Krankheit von einer Frau eigentlich einfach auf ihr Verhalten zurückzuführen ist, dann besteht natürlich auch nicht so viel Anreiz, Forschung zu betreiben zu diesen Krankheiten oder zu heiligen von diesen Krankheiten. Darum besteht eben sehr, sehr wenig Wissen bis heute über viele Krankheiten von vor allem Frauen betroffen sind. Später hat man dann herausgefunden, dass die Frauen, die vermeintlich an Hysterie gelitten haben, eigentlich Endometriose oder Multiple Sklerose oder Migräne oder so Krankheiten hatten. Lange hat man für die aber wie keinen Begriff und keine Erklärung gehabt. Und gleichzeitig schwingt noch etwas Zweites mit, weil eben Hysterie so eine Krankheit war, wo sehr fest mit dem Nervensystem und mit der Psyche in Verbindung gebracht worden ist, tut man heute noch zum Beispiel Endometriose oft so ein bisschen als psychologisches Problem abstempeln. Das heisst, das ist auch in meiner Umfrage sehr fest herausgekommen, dass sehr, sehr vielen Leuten nicht geglaubt wird, wenn sie von ihren Beschwerden reden, dass sie sich das eigentlich einfach einbilden und dass das gar nicht so schlimm sei. Etwa 83% meiner Umfrageteilnehmerinnen haben eben gesagt, dass sie das erlebt haben, dass man ihnen nicht geglaubt hat, dass sie die Schmerzen haben. Bis man dann später wirklich einen biomedizinischen Grund dafür gefunden hat. Und in meiner Arbeit beziehe ich mich auch auf Maya Dusenberry. Sie ist Autorin von «Doing Harm», einem Buch, das sich auch so mit der Geschichte von der westlichen Medizin auseinandersetzt. Nicht unbedingt per se mit der Endometriose, aber einfach grundsätzlich. Und sie sagt, dass man so wenig über Frauenkrankheiten weiss, weil man sie so lange nicht ernst genommen hat. Und im Umkehrschluss hat man sie aber auch so lange nicht ernst genommen, weil man eben so wenig weiss. Also es ist ein Teufelskreis. Ich bin auch auf eine Statistik gestossen, auf eine Forschung von einem Team aus den USA, Mirin et al. Von 2020. Und sie haben eigentlich den Schweregrad von 83 Krankheiten angeschaut und dann von diesen 83 Krankheiten herausgefunden, dass 15 unterfinanziert sind. Und von diesen 15 unterfinanzierten Krankheiten betreffen 14 ausschließlich oder mehrheitlich Frauen. Und man ist jahrhundertelang von einem weissen Cis-Mann als Norm ausgegangen, also einem weissen 70 Kilo schweren Cis-Mann, um genau sein, als Norm von einem Mensch. Und an dem hat man auch die meiste Forschung gemacht. Und wenn man weltweit schaut, sind 70% der Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden, Frauen. Aber 80% der Studien werden an Männern oder an männlichen Mäusen gemacht.
Du hast mir auch noch einen spannenden Artikel geschickt, den du für geschlechtergerechter.ch veröffentlicht hast. In dem Artikel sprichst du nicht nur Sexismus an, also genderbasierte Diskriminierung, sondern auch, wie Rassismus und Klassismus in die genderbasierte Diskriminierung in der Medizin mit eingeflossen sind.
Genau, ich habe das auch am Beispiel von Endometriose angeschaut in diesem Artikel. Und zwar ist es so, dass ab den 1940er Jahren hat Endometriose ganz spezifisch als Krankheit der weissen Karrierefrauen gegolten. Es war dort auch das Narrativ, dass das die Frauen sind, die betroffen sind, weil sie sich eben für eine Karriere entscheiden und nicht fürs Kind haben, was damals ganz klar als Norm und als eigentlich biologische Gegebenheit angeschaut worden ist. Dann hat es noch zwei andere wichtige Bestandteile. Eben, sie sind nicht nur weiss, sondern sind auch Karrierefrauen, also die Betroffenen. Und da sieht man auch klassistische Diskriminierung. Und zwar, zum Arzt gehen, damals wirklich eigentlich ausschließlich männliche Ärzte, hat man einerseits eine Krankenversicherung gebraucht und andererseits auch eine gewisse Autorität als Frau. Und das sind beides Sachen, wo eigentlich nur Frauen hatten, die ein gewisses finanzielles Kapital hatten und eben auch einer höheren sozioökonomischen Schicht angehört haben. Das heisst, der Umgang mit Endometriose und mit der Diagnose von dieser Krankheit ist klar auch mit Klassismus verbunden, weil lange nicht allen Frauen Gehör geschenkt worden ist, wenn sie von ihren Beschwerden erzählt haben. Und andererseits spielt auch Rassismus eine wichtige Rolle. Man hat erst ab den 1970er Jahren überhaupt anerkannt, dass auch schwarze Frauen und Frauen of Color können von Endometriose betroffen sein. Vorher hat man ihre Beschwerden mit etwas anderem erklärt, und zwar mit sexueller Promiskuität, was auch wieder ein sehr rassistisches, stereotypisches Narrativ ist.
Dann würde ich sehr gerne mal noch ein bisschen über deinen Film reden. Es hat ein Zitat gegeben, das mir da sehr im Kopf geblieben ist. Am Schluss, wenn Endometriose eine Männerkrankheit wäre, dann gäbe es schon lange bessere Methoden für eine Diagnose und eine Behandlung. Dein Film hat auch ein sehr spannendes Konzept.
Genau, der Film ist wie so ein bisschen, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich die Idee, um die ganze Arbeit nicht nur im akademischen Rahmen zu halten, sondern eben auch den Beitrag zu der Aufklärungsarbeit können leisten. Und ich kann dann ein bisschen die Absurdität von dieser aktuellen Situation aufzeigen. Ich glaube, wenn man die Betroffenen zulässt, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass das eigentlich eine unhaltbare Situation ist. Und ich bin dann eben von der Hypothese ausgegangen, dass die ganze Situation sehr anders würde aussehen, wenn es eben eine Männerkrankheit wäre und nicht eine Frauenkrankheit. Und habe dann das Zitat oder den Erfahrungsbericht von diesen betroffenen Menschen von Männern vor der Kamera vortragen lassen, so als wäre es ihre eigene Geschichte, als wären es ihre eigenen Erkrankungen. Um so ein mit dem Gender Switch eigentlich die Absurdität auf die Spitze zu treiben und dann eine Situation aufzuzeigen, die es eben gar nicht wird geben würde.
Es gibt dann dort auch ganz einen spannenden Moment, wo die Männer dann quasi aus der Rolle fallen, wie sie es selber so absurd finden, was sie da eigentlich vorlesen oder was den betroffenen Frauen für Therapiemöglichkeiten vorgeschlagen worden sind. Dort passiert auch noch etwas Spannendes.
Das habe ich auch sehr beeindruckende und auch sehr schöne Momente gesehen. Und ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen, dass man die Betroffenheit vielleicht auch ein bisschen ausweiten kann. Weil logisch sind in erster Linie die Menschen betroffen, die Endometriose haben, aber wenn man sagt, jede 10. Frau hat Endometriose, ich meine, jeder Mensch kennt mindestens 10 Frauen. Das heisst, alle kennen jemanden, der ihnen wahrscheinlich nahe steht und der von dieser Krankheit betroffen ist. Und ich glaube, dann die jungen Männer sehen, die Geschichten vorlesen und irgendwie sehen, dass das eben Realität ist für ganz viele Menschen und auch die Ungerechtigkeit sehen, das war ein berührender Moment gewesen. Es hat sich aber auch für viele, glaube ich, ein bisschen Entsetzen und Wut aufgeholt, weil es halt einfach, ja, so eine Ungerechtigkeit auch ist. Es hat auch nebst dem Raum, wo wir gedreht haben, hat es einen grösseren Raum gegeben mit verschiedenen Büchern und sonst auch ganz viele Zitate von den Betroffenen, die ich aufgehängt habe und auch Forderungen, wo dann alle die Filmcrew, aber auch die Darsteller wie sich auch mit dem Material noch auseinandersetzen und auch selber noch Forderungen stellen. Und es ist wie ganz klar rausgekommen in der Umfrage, aber auch an dem Drehtag, dass sich eigentlich alle eine Verbesserung von dieser Situation wünschen.
Gibt es irgendeinen Moment, wo dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Die Reaktionen auf den Film haben mir sehr viel bedeutet. Vor allem ein paar betroffene Menschen haben mir geschrieben, dass sie sich sehr, sehr gesehen und verstanden fühlen. Und das ist natürlich eigentlich das Schönste, was passieren konnte. Und etwas anderes, was mir auch sehr viel bedeutet hat zum Hören, war, dass eine Freundin erzählt hat, dass sie im Medizinstudium dass der Film vorgeführt wurde. Und das, ja, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel gewesen, oder so ein bisschen der Traum mit dem Film eben, das Wissen zu verbreiten, das ja da ist, das ganz viele Leute tragen, aber das noch in einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Für alle, die jetzt neugierig sind auf den Film und die den gerne würden, selber sehen, wo kann man denn den schauen?
Der Film ist auf YouTube, er ist also öffentlich zugänglich. Ihr findet ihn, wenn ihr eingebt, Endometriose chronisch unsichtbar. Und er geht 10 Minuten. Ich kann ihn mega gerne schauen und ich kann ihn mega gerne auch euch im Umfeld weiterschicken. Ich würde mich sehr darüber freuen.
Gerade nachdem du dich so lange mit dem Thema beschäftigt hast, was wären dann so Forderungen oder allgemein Themen, die du in der Politik oder in der Praxis würdest gerne umgesetzt sehen?
Ich glaube, es gibt da ein bisschen verschiedene Ebenen. Eins ist sicher einfach so im zwischenmenschlichen Austausch mit betroffenen Leuten, dass man ihnen Glauben schenkt und Unterstützung anbietet. Und wenn sie vielleicht mal ein Treffen verschieben müssen, weil sie einfach gerade so starke Schmerzen haben, dass sie nicht aus dem Haus kommen, dass man da mit Verständnis reagiert. Und das andere ist dann die Ebene ein bisschen drüber, so die politische Ebene, wo es eigentlich wirklich darum geht, die Forschung aktiv zu fördern und da auch mehr Gelder zu sprechen für die Forschung. Es hat da auch verschiedene parlamentarische Vorstöße gegeben, unter anderem von der Gabriela Sutter und dem Benjamin Rodui, unterstützt oder in Zusammenarbeit mit EndoHelp, das ist der Endometriose-Dachverband. Der hat übrigens auch ganz, ganz viele Tipps und bietet Selbsthilfegruppen und Informationsveranstaltungen und alles Mögliche an. Also wenn jemand von euch oder jemand aus eurem Umfeld von Endometriose betroffen ist oder einen Verdacht hat, ist das sicher eine sehr, sehr gute Adresse, um mal vorbeischauen. Die Vorstösse, die eben EndoHelp zusammen mit den Parlamentariern eingereicht haben, sind vom Bundesrat immer wieder abgelehnt worden. Die Forderungen der Betroffenen sehen eigentlich auch ein bisschen so aus, wie ich es jetzt wiedergegeben habe von ihnen. Einerseits Akzeptanz und Verständnis, andererseits einfach wirklich mehr Forschung, mehr Wissen, bessere Behandlungsmethoden. Es ist auch so, dass eine Diagnose im Moment eigentlich fast nur durch einen recht grossen operativen Eingriff möglich ist. Und das ist einfach absurd. Von Barn ist auch noch die Forderung gekommen, dass die Krankheit IV anerkannt werden sollte. Das ist auch eine Forderung, die ich mehr von Endometriose-Aktivistinnen in Deutschland gehört habe, als jetzt konkret in der Schweiz. Und seit Neuerem gibt es ja ein nationales Forschungsprogramm, das NFP83. Das ist ein Forschungsprogramm, wo explizit Gendermedizin eigentlich finanziell mehr gefördert wird. Das ist natürlich ein super Schritt, absolut. Geht in die richtige Richtung, aber zum Beispiel Endometriose ist es da nicht explizit drin. Das kann eingereicht werden, so ein Forschungsprojekt, aber es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Krankheiten, die von dieser genderbasierten Diskriminierung betroffen sind oder wo der Wissensstand darum gehemmt ist. Und es geht auch in beide Richtungen. Also zum Beispiel Bei Männern werden Depressionen viel, viel später diagnostiziert als bei Frauen und Finta-Personen. Und auch, weil das eben so ein bisschen gesellschaftlich, soziokulturell weniger ein Ding ist vielleicht unter Männern, dass man eben untereinander über die Emotionen redet.
Für alle Zuhörenden, bei denen das Interesse für dein Forschungsthema jetzt geweckt worden ist, hättest du einen Literaturtipp, um da noch ein bisschen tiefer einzutauchen?
Ich habe vorhin eine Autorin schon mal erwähnt, Maya Dusenberry. Sie hat «Doing Harm» geschrieben. Das war für meine Arbeit sehr, sehr spannend gewesen. Und ein weiteres Buch ist auch aus dem englischen Sprachraum. Es heisst «Unwell Women» von der Eleanor Cleghorn. Es sind jetzt beides Bücher aus dem globalen Norden, die sich mit der westlichen Medizin eben auseinandersetzen. Und nicht nur in Bezug auf Endometriose, aber ich habe die sehr augenöffnend gefunden und sehr, sehr informativ.
Gibt es jetzt noch irgendeinen Aspekt von deinem Forschungsthema, der dir wichtig ist oder irgendetwas, über das wir noch nicht geredet haben, wo du gerne noch ansprechen würdest? Dann wäre das jetzt der Moment.
Ich erinnere mich, in der Recherchephase bin ich mal an einem Vortrag von Dr. Michael Müller. Und er hat gesagt, eben, dass die Forschungsgelder fliessen, sei es elementar, dass man politisch Druck macht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Mittel, wo, auch wenn natürlich lange nicht alle Stimmen und Wahlberechtigt sind in der Schweiz, doch ein Mittel, das wir anwenden können und wo gerade auch im Fall von Endometriose sehr, sehr wichtig ist, um da mehr Druck zu machen und dass es für sie geht.
Vielen Dank, Lynn Kohli, für das spannende Gespräch hier bei uns bei Zetnopod.